Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Biologie vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt und heute geht es um Versuche und Experimente im Biologieunterricht in den Klassenstufen 5 bis 10. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen und heute ist mein Gast Karl-Martin Ricke. Karl-Martin ist Studienleiter und Landesfachberater für Naturwissenschaften, Lehrer für Naturwissenschaften in Bad Oldesloe und Herausgeber beim Friedrich Verlag und hat gerade bei Biologie 5 bis 10 eine Ausgabe zum Thema Versuche und Experimente im Biologieunterricht veröffentlicht. So, wir sprechen heute darüber, was es beim Einbau und der Nutzung von Versuchen und Experimenten im eigenen Unterricht zu beachten gilt. Und wie immer arbeiten wir dabei die 5 wichtigsten Dinge heraus, die ihr bei eurem Unterricht nutzen könnt und ja auch beachten solltet, damit es leichter von der Hand geht. Am Ende fasse ich dann diese 5 Thesen dann auch nochmal kurz zusammen und natürlich findet ihr sie wie immer in den Shownotes. So, Karl-Martin, schön, dass du da bist. Was habe ich hier unterschlagen, was die oder der Hörer jetzt noch wissen sollte von dir?
Was hast du unterschlagen? Also erstmal ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und an dich natürlich. Ja, vielleicht sollte man erwähnen, dass ich jetzt inzwischen mein 40-jähriges Dienstjubiläum hinter mir habe. Dann kann man das so ein bisschen einschätzen. Also sehr viel Erfahrung im naturwissenschaftlichen Unterricht und ich gebe ja die Zeitschrift Biologie 5 bis 10 heraus. Aber ich unterrichte selber in den Jahrgängen 5 bis 10 das Fach Naturwissenschaften, also das integrierte Fach. Darin kommt aber natürlich Biologie immer auch drin vor und manche Einheiten sind eben auch reine biologische Unterrichtseinheiten. Aber es gibt eben auch welche, in denen die Chemie im Vordergrund steht oder die Physik. Und in der Oberstufe, in der Sekundarstufe 2, habe ich bis vor 10 Jahren entsprechend auch Biologie unterrichtet.
Jetzt heißt es ja, das Thema der heutigen Folge, Versuche und Experimente. Und da ist die erste Frage, die mir gekommen ist bei der Vorbereitung. Was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt zwischen einem Versuch und Experiment? Weil wenn ich mich an meine Zeit in der Schule erinnere, dann haben die Lehrer entweder einen nicht so guten Dienst gemacht, um dieses Konzept bei uns zu differenzieren. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr gut daran erinnern. Vielleicht wurde es aber auch nicht gemacht, dass es ein Unterschied ist, was ein Versuch ist und was ein Experiment ist. Und deswegen die Frage, was ist ja für dich der Unterschied?
Ich arbeite ja sehr gerne für die Zeitschrift, weil die Arbeit an den Artikeln und an den Unterrichtsmaterialien, die wir liefern, veranlasst mich immer nochmal, mich vertieft mit Dingen auseinanderzusetzen. Und so war das mit diesen beiden Begriffen auch. Also ich habe bisher unterschieden zwischen Versuch und Experiment, indem ich, wenn ich zum Beispiel Arbeitsbögen schreibe für Schülerinnen und Schüler, beim Experimentieren einen Auftrag immer relativ oben am Anfang habe, indem ich schreibe, entwickelt ein eigenes Experiment oder entwickelt einen Plan, um dieses oder jenes herauszufinden. Oder ich schreibe, wenn es um einen Versuch geht, untersuche folgendes Phänomen. Oder nimm die folgende Anleitung oder irgendwie sowas. Jedenfalls so, dass deutlich wird, dass beim Experiment die Aufgabenstellung viel offener ist und die Ideen und die Kreativität der Schülerinnen und Schüler gefragt ist. Und bei einem Versuch ist es eher so, dass die Schülerinnen und Schüler eine Vorgabe von mir als Lehrkraft bekommen. Das heißt also in der Regel eine schriftliche Anleitung. Das kann man aber natürlich auch mit einer PowerPoint-Präsentation machen, aber jedenfalls mit einer detaillierteren Anleitung, wie sie vorgehen sollen. Aber dazwischen gibt es natürlich Übergänge. Also häufig ist es zum Beispiel auch so, dass Schülerinnen und Schüler einen Versuch durchführen und dabei merken, der Herr Ricker hat ja ein bestimmtes Ding, was wir dafür brauchen, gar nicht auf seinem Rollwagen stehen. Und dann sagen sie, wo haben sie das denn? Und dann fällt mir auf, dass ich das vergessen habe. Und dann müssen wir kreativ sein. Also in der Regel sage ich dann, habt ihr eine Idee, wie ihr das ohne dieses Ding hinbekommen könnt, ohne das? Oder ich habe selber eine Idee. Aber ich frage zunächst mal meistens erstmal die Schülerinnen und Schüler. Oder ein häufiger auftretender Fall ist, dass die Schüler zu eigenen Fragen kommen, wenn sie einen Versuch durchführen und sagen, Herr Ricker, wie ist denn das, wenn das jetzt mal so und so ist? Und dann stelle ich eigentlich die Rückfrage, was denkst du denn selber? Also ich spiegel die Frage. Denn man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn jemand mir als Lehrkraft eine Frage stellt, dass die Person dann auch schon eine Vermutung hat. Also fordere ich sie auf, diese Vermutung zu äußern. Und dann kann ich weiter fragen, und wie könntest du das jetzt herausfinden? Und dann setzt so ein Nachdenkenprozess ein und dann sagen die vielleicht, ja, wenn sie mir das und das noch geben könnten, dann könnte ich den Versuch ja jetzt mal so und so machen. Vielleicht ist das ein bisschen theoretisch, wie das daherkommt, aber wichtig ist mir eigentlich eher die Botschaft, dass man die Schülerinnen und Schüler ruhig ermutigen soll, Fragen zu stellen, dass man aber nicht denken soll, gleich die Antwort geben zu müssen. Also ich muss gar nicht derjenige sein, der das Experiment entwickelt, sondern das können die Schülerinnen und Schüler auch selber. Denn das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun, wenn ich mich auf sie einstelle und wenn ich ihre Ideen abfrage. Und das macht naturwissenschaftlichen oder Biologieunterricht aus, wenn man die Schülerinnen und Schüler fordert, selber Ideen zu entwickeln für Experimente in dem Fall.
Ist dieses Auffordern von Fragestellungen bei den Schülern der Gedanke, der hinter der ersten These steckte bei dir oder bei euch, nämlich, dass man das sich selbst erstmal bewusst machen soll und beides dann auf lange Sicht nahtlos in den Unterricht integriert? Also, weil ich stelle es mir sehr schwierig vor, jeden Tag ein Experiment zu machen, einfach aus logistischen Gründen, aus Zeitgründen. Und jetzt ist es vermutlich auch manchmal nicht zweckgebunden oder sinngemäß, ein Experiment zu machen. Aber diese Neugierde, dieses Fragen stellen, das lese ich da so ein bisschen raus aus dem, was du gerade gesagt hast. Lege ich damit richtig oder eher anders gemeint?
Ja, und liest eigentlich schon richtig. Also erstmal, es kommt ja nicht darauf an, dass man jetzt in jeder naturwissenschaftlichen Stunde oder in der jeder Biologiestunde experimentiert. Das hängt immer vom Thema ab und von dem Bedarf. Also wenn ich etwas aufklären will, dann kann es sein, dass ich das nur mit einer Internetrecherche oder nur mit dem Biologiebuch schaffe. Oder aber, wenn ich mehr Glück habe, dann kann ich es auch selber herausfinden lassen, indem sie selber Versuche durchführen beziehungsweise experimentieren. Das wäre für mich immer die erste Option, selber zu gucken, also selber etwas herauszufinden, was man nicht erst nachliest. Ich kenne auch das Konzept, dass man zunächst erstmal eine Theorie vermitteln muss als Lehrkraft und dann soll man diese Theorie die Schülerinnen und Schüler sozusagen nachweisen lassen. Also ich muss erstmal Informationen liefern als Lehrkraft und dann können die Schüler experimentieren. Ich vertrete genau die gegensätzliche Meinung, sondern ich möchte gerne, dass die Schülerinnen und Schüler selber etwas herausfinden, weil das ist etwas, was mit den sogenannten Future Skills zu tun hat. Das brauchen die Schülerinnen und Schüler mit Sicherheit, wenn sie die Schule verlassen und in ihrem zukünftigen Leben. Denn wir bereiten sie auf ein Leben vor, von dem wir uns ja überhaupt noch kein Bild machen können, wie das mal aussehen wird. Und welches Wissen da eigentlich erforderlich ist. Also brauchen sie gerade Kreativität, den Mut, etwas auszuprobieren, auch das Vertrauen zu anderen, etwas Neues zu wagen, vielleicht auch Probleme zu meistern und nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Das sind, glaube ich, Dinge, die man mit dieser Art des Unterrichts, mit vor allen Dingen mit Experimenten und mit dem Experimentieren lassen der Schülerinnen und Schüler und eigene Erkenntniswege gehen lassen, erreichen kann. Deswegen ist mir das so wichtig.
Damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage im Kopf beantwortet, nämlich warum sollte man sich die Mühe machen als Lehrkraft, solche umfangreichen Unterrichtsvorgänge zu planen, weil es ist sehr viel Arbeit, ein Experiment wirklich gut durchzuführen oder ein Versuch, weil es wirklich sehr viel schult. Würdest du dazu ergänzen oder?
Ja, würde ich gerne. Ja, okay. Also natürlich das, was ich jetzt eben gesagt habe, waren so meine didaktischen Zielsetzungen. Also was will ich da im Großen mit erreichen über die Jahre hinweg? Aber zunächst mal, gerade wenn es auch zum Beispiel um die Jahrgänge 5 und 6 geht, dann steht eigentlich die Freude am Tun und an der praktischen Auseinandersetzung im Vordergrund. Ich möchte ja in meinem Fall für das Fach Naturwissenschaften und wenn ich an einer anderen Schule wäre, vielleicht für das Fach Biologie begeistern. Diese Begeisterung, die bekommt man hin, wenn Schülerinnen und Schüler selber aktiv werden können und wenn sie nicht nur von der Lehrkraft etwas vermittelt bekommen. Also diesen Begriff etwas vermitteln finde ich in der Didaktik heute eigentlich gar nicht mehr angemessen, sondern wir sind diejenigen, also wir Lehrkräfte sind diejenigen, die die Schüler in die Lage versetzen sollten, selber forschend tätig zu werden und sich selber als junge Forscher und Forscherinnen zu verstehen.
Jetzt ist es immer noch ein großes Problem, die geeigneten Versuche und Experimente auszuwählen, weil nur weil ich als Lehrkraft es schön finde, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch die Neugierde der Schüler inspiriert und fördert. Wie kann man das begünstigen?
Ja, das stimmt. Also es ist aber auch kein Fehler, wenn ich von einer Sache begeistert bin, denn dann strahlt das oft auf die Schülerinnen und Schüler auch aus. Aber für die Schülerinnen und Schüler muss das, was sie tun, auch einen Sinn haben. Also es geht nicht nur um das Experiment an sich und um Spaß am Tun zu haben, sondern es geht auch darum, etwas zu tun, was in einem sinnvollen Kontext steht. Das heißt, naturwissenschaftlicher Unterricht und auch Biologieunterricht sollte in der Regel kontextorientiert sein. Ich habe in meiner Schulzeit, als ich noch Schüler war, an die ich mich ja noch grob erinnere, häufig den Satz gehört, wenn wir gefragt haben als Schüler, wofür ist das denn notwendig? Wofür müssen wir das überhaupt lernen? Ja, das braucht ihr später mal. Und diese Antwort, die hat uns natürlich nie zufriedengestellt. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass man Kontexte hat, wo die Schüler sehen, aha, das mache ich, weil ich folgendes Ziel habe. Vielleicht sollte ich das an einem Beispiel mal deutlich machen. Wir haben beispielsweise ein Projekt im fünften Schuljahr, in meiner jetzigen fünften oder meiner jetzigen Klasse, als die im fünften Schuljahr waren, durchgeführt. Das hieß Alles im Fluss. Das habe ich in der vorigen Ausgabe oder vorvorigen Ausgabe auch beschrieben in einem Artikel. Und dort haben wir untersucht, welche Stoffe, also Feststoffe, flüssige Stoffe als Abfallstoffe in die Trave gelangen, also in unseren Fluss hier im Ort. Und wie die transportiert werden. Und angefangen haben wir, indem ich einen Seestern mitgebracht habe. Und wir haben den Seestern erstmal in die Hand genommen und untersucht und genau uns angeschaut, wie der sich bewegt und so weiter. Dieser Seestern hat dann eine Geschichte erzählt, dass er mit Müll in der Ostsee in Kontakt gekommen ist. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wo kommt denn dieser Müll eigentlich her? Und die Schüler haben natürlich vermutet, ja, vom Strand und von den Schiffen. Aber der meiste Müll kommt tatsächlich aus den Flüssen in die Ostsee. Da haben wir gesagt, okay, das müssen wir doch mal genauer untersuchen. Wie kann das eigentlich sein? Es sieht doch gar nicht so dreckig aus bei uns an dem Fluss. Und wir sind rausgegangen, ausgestattet, immer in Gruppen mit 10-Liter-Eimern, mit Greifzangen, mit Gartenhandschuhen und haben in so 10-Meter-Abständen auf die Gruppen verteilt Müll gesammelt. Und wir brauchten gar nicht so lange. Wir haben also eine Doppelstunde dafür eingesetzt und wir hatten zum Schluss alle Mülleimer randvoll. Unheimlich viele Zigarettenkippen, bis zu einer dreckigen Unterhose war alles dabei. Sehr viele Glasscherben, sehr viel Kunststoff, sehr viele Abfälle von dem nahen Kiosk und so weiter. Und das hat die Schüler schon ziemlich betroffen gemacht. Und daraus hat sich dann ein weiteres Programm abgeleitet, wo wir untersucht haben, ja, wie wird denn dieser Müll eigentlich transportiert? Und dann bin ich eigentlich schon bei einem Thema, was klassischerweise bei uns im naturwissenschaftlichen Unterricht vorkommt, nämlich zum Beispiel das Thema Schweben, Sinken und Schwimmen. Und das kann ich natürlich an irgendwelchen Stoffen im Labor machen, dann ist es aber ziemlich abstrakt. Oder ich sage, okay, lass uns doch mal ausprobieren, wie ist das denn mit diesen verschiedenen Müllstoffen, die wir haben? Also schwimmen denn eigentlich die Zigarettenstummel da drin? Oder was passiert mit der Plastikfolie? Schwimmt die oder geht die unter? Wovon hängt das ab? Hängt das von der Größe ab? Wie wäre das, wenn wir das kleiner schneiden, wenn wir das vielleicht auch raspeln und einfach mal in kleinem Modellversuch mal ausprobieren? Und so kommt man eigentlich dann sehr leicht von einem Kontext auch zu fachbezogenen und notwendigen Inhalten, die man sonst vielleicht eher, ja, sagen wir mal, relativ abstrakt durchführen würde. Und die Schüler sehen, aha, jetzt habe ich das auch verstanden, warum es sein kann, dass der Müll von Bad Oldesloe aus bis nach Rügen gelangt. Ich hatte im Internet ein Beispiel gefunden, wo von einer Schule hier in Schleswig-Holstein eine Einladung zum Elternabend im Meer vor Rügen gefunden wurde. ja, wie ist das da hingekommen, ne? So, also irgendwie über den nächsten Vorfluter, sagen die Wasserbaumeister, also über den nächsten Bach, den nächsten Fluss bis zur Ostsee und dann mit der Strömung bis nach Rügen. Und wir wissen ja heute, dass das damit noch nicht endet, sondern dass der Müll sogar noch bis in die Arktis und Antarktis weiterverfrachtet wird. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir diese naturwissenschaftlichen Phänomene in so einen Kontext stellen, sodass die sehen, aha, das hat eine Bedeutung und das hat auch was mit mir zu tun. Denn wenn ich den Müll einfach arglos in die Umwelt werfe, dann kann es sein, dass es über kurz oder lang irgendwo da landet, wo ich es überhaupt gar nicht haben will. Also muss ich mein Verhalten ändern. Und das ist doch wichtig. Ich habe eine Verantwortung gegenüber der Erde und der Umwelt und muss mich als Teil von ihr sehen. Also das gehört für mich unbedingt dazu.
Ich höre daraus ein großes Plädoyer für die Kontextorientierung anhand der aktuellen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, der Fluss, der jetzt vor der Ecke ist oder um die Ecke ist. Gleichzeitig aber auch den Transfer in die globale Bedeutung von meinem individuellen Handeln als Schüler oder Schülerin, also beides zu verbinden, sowohl was es jetzt konkret mit mir macht, aber auch was es mit allen anderen Menschen auf der Welt machen könnte. Und das wiederum als Leitfaden zu sehen, wonach wähle ich meine Experimente aus und welche Sequenz baue ich da ein in die Experimente.
Man könnte natürlich so vorgehen, und ich weiß auch, dass viele das so machen, dass sie gucken, ich habe jetzt ein Oberthema und dann schaue ich mal in die Bücher und suche mir passende Experimente raus. Und dann finde ich diese schön und jene schön und dann habe ich hier noch einen Text und da noch einen Film. Und dann bastel ich mir darin eine abwechslungsreiche Unterrichtseinheit zusammen. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel, sondern ich versuche möglichst von einem Kontext auszugehen und zu gucken, was dient dazu, um eine größere Fragestellung, also wie beispielsweise, wie gelangen flüssige und feste Stoffe in die Ostsee, um die aufzuklären. Und dazu sind alle Erkenntniswege, auch das Recherchieren im Internet, das Messen der Strömungsgeschwindigkeit und so weiter, sind dafür notwendig. Und dann ergibt sich dieser Sinnzusammenhang.
Würdest du sagen, das ist eine ungewöhnliche Herangehensweise?
Ich wünschte mir, dass es das nicht wäre. Ich tue schon sehr viel dafür, weil ich ja Fortbildner bin und Ausbildung mache und versuche, meinen Kolleginnen und Kollegen diesen Weg deutlich zu machen, dass das wichtig ist. Und ich arbeite häufig auch mit Studienleiterinnen aus dem Bereich der Sonderpädagogik zusammen. Und die sagen, genau das ist für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf oder mit einer geringen Motivation wichtig, dass sie sehen, wofür machen wir das eigentlich? Und ich habe ja eben dieses Beispiel mit dem Müllsammeln erzählt. Da ist es so gewesen, dass nachdem wir den Müll dann sortiert haben und haben ihn aufgelistet und haben ihn für ein Citizen Science Projekt die Daten zur Verfügung gestellt, sodass das einfließt in ein größeres Programm, wo eben analysiert wird, wissenschaftlich analysiert wird, wie viel Müll kommt eigentlich woher und wie gelangt der in die Ostsee. Also da waren wir nur ein Teil davon. Auch das gibt natürlich schon einen Sinn. Und das führte dazu, dass die Schülerinnen und Schüler ein paar Tage später auf mich zukamen am Ende der Pause und sagten, Herr Ricker, wir haben uns vom Hausmeister diese Greifgabeln besorgt und sind nochmal auf dem Schulhof losgegangen und haben da Müll gesammelt. Einfach von sich heraus, weil sie diesen Bedarf gesehen haben, ja Mensch, ich fühle mich da angesprochen, ich möchte gerne was tun. Und das waren zwei Schülerinnen und Schülern, von denen ich das nie gedacht hätte, übrigens Förderschülerinnen. Also fand ich ein sehr ermutigendes Ergebnis und Erlebnis.
Auf jeden Fall, weil man dann als Lehrkraft sieht und merkt, dass man irgendwie einen Unterschied machen konnte im Leben von den Kindern. Jetzt ist es ja in dem konkreten Beispiel nicht mit anderen Lebewesen in Kontakt gekommen so wirklich, sondern Müll aus einem Fluss sammeln ist fernab von anderen Lebewesen, die man sonst im Biologieunterricht antrifft. Und da würde mich jetzt vor allen Dingen noch interessieren, wie geht man denn dann mit Kontexten um, wo andere Lebewesen auch ein Bestandteil sind? Ich kann es jetzt nur erzählen, weil es so hängen geblieben ist. Wir haben irgendwann mal Schweinemägen sezieren dürfen müssen. Ich fand es super spannend, andere fanden es unfassbar eklig. Und dann hatten wir irgendwie Mehlkäfer, die wir züchten sollten und damit agieren sollten. Aber ich weiß nicht mehr, wie das eingeführt wurde. Und ich weiß auch nicht mehr, nach welchen Vorgaben, Richtlinien man sich da orientieren kann, wenn man jetzt Kontakt mit anderen Lebewesen auch irgendwie hat. Gut, mit anderen Teilen von Lebewesen, in dem Fall mit dem Schweinemagen, ja. Aber gibt's da irgendwelche Hilfsmittel, Gedanken, die du dazu teilen möchtest, um diese Kontexte, die du gerade beschreibst, rüberzubringen?
Ich bleibe mal bei meinem selbstgewählten Kontext von vorhin. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch untersuchen, mit den Schülerinnen und Schülern oder sie untersuchen lassen, welche Lebewesen kommen denn da in der Trave, also in dem Fluss oder Bach eigentlich vor? Gut, die Auswirkungen dieser Stoffe würde ich jetzt nicht experimentell erforschen lassen, also Auswirkungen auf die Lebewesen, das nicht, aber überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Tiere und Pflanzen dort eigentlich vorkommen, ist schon eine ziemlich wichtige Geschichte in dem Zusammenhang. Denn für die Schülerinnen und Schüler ist in der Jahrgangsstufe das in der Regel so, dass sie denken, das ist Wasser, was da fließt und da sind vielleicht noch ein paar Insekten oben drauf und ansonsten gibt es noch ein paar Vögel drumherum und Fische. So. Aber wenn sie dann anfangen zu keschern, dann sind sie erstaunt, wie reichhaltig das Leben dort eigentlich ist. Sie haben in der Regel noch nie eine Köcherfliegenlarve gesehen. Und dann zu sehen, wie sie so aus diesem Köcher herauskrabbelt oder so ein Stück weit jedenfalls herausragt, das ist für sie schon sehr faszinierend. Oder dass Schnecken unter Wasser leben oder dass es auch Muscheln im Fluss gibt und viele andere Tiere. Das eröffnet eine Welt, die ihnen völlig unbekannt ist. Und dann, wenn wir dann so rausgehen, sage ich natürlich immer die Regel, dass wir möglichst versuchen wollen, keinen Tieren Schaden zuzufügen und auch den Pflanzen nicht. Also wir reißen nicht einfach irgendwelche Pflanzen raus, denn es kann ja sein, dass das auch geschützte Pflanzen sind. Die Schülerinnen und Schüler kennen sie gar nicht. Und wenn wir was mitnehmen in den Klassenraum, dann sollten es entweder Pflanzen sein, die dort viel vorkommen, um sie nochmal genau untersuchen zu können. Das muss also einen Zweck haben. Oder wenn wir Insektenlarven zum Beispiel, die wir gekeschert haben, mitnehmen, sorge ich eben auch dafür, dass sie anschließend wieder auch in das Gewässer zurückkommen. Wir versuchen, so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Das ist eine wichtige Regel. Und ich glaube auch, dass Schülerinnen und Schüler gerade im 5. und 6. Schuljahr da sehr sensibel sind und auch darauf achten. Und ich merke auch immer wieder, dass sie sich dann ärgern, wenn sie merken, dass andere achtlos mit der Umwelt umgehen, dass sie einfach ihre Hunde frei laufen lassen und die eventuell in der Natur stören und hinter einem Reh herlaufen können oder sowas. Oder wenn die Leute ihren Müll wegwerfen, das regt sie schon auf, weil es ja auch ihre Welt ist, in der sie noch lange leben wollen. Und du hattest ja vorhin noch nach so ein paar anderen Themen gefragt, würde ich gerne auch noch darauf antworten. Du hattest Schweinemagen erwähnt, das habe ich noch nie gemacht. Aber was zum Beispiel sehr faszinierend ist, ist das Sezieren von Schweineaugen. Rinderaugen darf man nicht mehr nehmen wegen BSE. Schweineaugen sind ein bisschen kleiner. Und wenn ich den Schülerinnen und Schülern das mitteile, dass wir das vorhaben oder dass ich das gerne mit ihnen machen möchte, dann gibt es natürlich immer welche, die sagen, oh, das möchte ich nicht machen und da ekle ich mich und muss ich das machen? Nein, müssen sie nicht. Diejenigen, die das nicht machen möchten und nicht dazu gucken möchten, die dürfen sich weiter hinten hinsetzen und dürfen sich mit dem Augenmodell oder mit irgendwelchen anderen Aufgaben zum Thema auseinandersetzen. Ich informiere die Eltern vorher darüber, sodass die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause schon mal mit ihren Eltern darüber reden können. Das ist auch schon mal so eine Vorentlastung. Ja, dann sammeln sich diejenigen, die ein Interesse haben. Wer möchte, bekommt auch einen Handschuh. Und ich führe erstmal in das Thema ein, indem ich selber erstmal aktiv wäre. An der Stelle mache ich das selber. Also ich schneide erstmal selber und zeige ihnen. Aber sie dürfen immer zwischendurch auch mal anfassen und mal fühlen. Sind dann sehr erstaunt, wie hart die Lederhaut ist, dass man mit einem Messer kaum durchkommt. Man stellt sich mal vor, das Auge ist so leicht verletzlich, aber es ist es eigentlich gar nicht. Und erzähle dann in dem Zusammenhang ganz viel auch über Augenerkrankungen und wie Ärzte, Ärztinnen heute Augenerkrankungen auch korrigieren können. Also von meinem eigenen Beispiel, ich hatte schon grauen Star auf dem einen Auge und erzähle dann, wie der Augenarzt innerhalb von 10 Minuten die Linse herausgenommen hat. Was für mich völlig erstaunlich ist, dass das heute technisch so möglich ist, innerhalb von so kurzer Zeit. Und wie das überhaupt möglich ist, da eine neue künstliche Linse einzusetzen, mit der ich besser sehen kann als zuvor. Diesen persönlichen Bezug, den finde ich an der Stelle wichtig, weil dass die Punkte sind, wo die Schüler angesprochen sind und wo sie merken, ich erzähle nicht nur einfach irgendetwas aus dem Buch, sondern ich erzähle etwas von mir, gebe etwas von mir preis Und das setzt natürlich auch Vertrauen voraus. Also Vertrauen einerseits, dass ich den Schülern vertraue, dass sie nicht alles wieder weiter ausplaudern. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Schüler vertrauen, dass ich ihnen etwas Privates anvertraue, ne? So. Also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und etwas aus dem realen Leben. Also ich erzähle nicht irgendwas, was im Biologiebuch nur steht, sondern ich erzähle etwas, was ich persönlich erlebt habe. Das ist eigentlich dann, was die Faszination ausmacht. Und erst dann sage ich so, und wer jetzt möchte, das selber mal auszuprobieren, der kann das jetzt gerne machen. In der Zwischenzeit, während dieses Lehrervortrags, mit dem selber auch anfassen dürfen und selber mal was ausprobieren dürfen und gucken können, stelle ich eigentlich in der Regel fest, dass auch die Schülerinnen und Schüler, die anfangs hinten gesessen haben, immer näher kommen und zum Schluss ganz begeistert alle dabei sind. Also auch da ist es wichtig, ihnen diesen Zugang zu ermöglichen, aber nichts zu erzwingen. Vielleicht nochmal zurück zum Experimentieren. Experimente und Versuche sind eigentlich für Schülerinnen und Schüler dann besonders interessant, wenn nicht alle anderen 28 Kinder in der Klasse den gleichen Versuch machen, sondern wenn sie in Gruppen arbeiten und sind verantwortlich für ihr Experiment. Für Anfängerinnen und Anfänger ist das natürlich schwierig. Also da gleichzeitig 5 verschiedene Experimente laufen zu lassen, ist schwer. Aber man könnte mal mit 2 anfangen. Und das, wenn man etwas trainierter ist, ausweiten. Inzwischen habe ich so viel Erfahrung, dass ich das sehr gut kann und merke, dass es viel motivierender ist, wenn eine Gruppe für ein ganz bestimmtes Experiment verantwortlich ist und das dann anschließend vorstellen kann. Und wenn sie sehen, aha, die anderen haben zwar etwas Ähnliches gemacht, aber was anderes. Und das, was die gemacht haben, beleuchtet auch mein Experiment nochmal in einer besonderen Weise. Ich sehe jetzt plötzlich Zusammenhänge. Und dann habe ich einen vielfältigeren und weiteren Unterricht, als ich hätte, wenn ich alle das Gleiche machen ließe.
Jetzt ist natürlich in den vergangenen Minuten schon durchgeklungen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, wo man auf viele Details achten kann und gleichzeitig ganz viele Chancen drin stecken, wenn man es denn wirklich macht, von leuchtenden Kinderaugen vor Begeisterung bis hin zu wirklich nachhaltigen Lernerlebnissen für die nächsten kommenden Jahre und Jahrzehnte bei den Kindern. Dennoch würde ich jetzt vor dem Abschlusswort durch dich nochmal kurz zusammenfassen wollen, was man sich vielleicht als Leitfaden merken kann. Und das wären die besagten 5 Thesen oder 5 Stichpunkte, die vielleicht ganz wichtig sind, im Hinterkopf zu behalten. Und dann habe ich leider die blöde Aufgabe an dich, dass du ein Abschlusswort findest bei diesem schönen Thema, wo man sich so vertiefen könnte. Ohne das jetzt weiter ausdehnen zu wollen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man grundsätzlich dieses Mindset hat. Ich will das integrieren, ich will Versuche und Experimente in meinen Unterricht einbinden, also die Fragen innerhalb der Köpfe der Schüler ermuntern. Achte dabei dann auf die Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit den Materialien wie Glasware, Lösungen und biologischen Probenmaterial. Logischerweise bin sorgsam mit der Umwelt, was Karl-Martin, du jetzt noch erzählt hattest. Und hab da so eine Kombi aus sorgfältiger, vorsichtiger Neugierde vielleicht, sowohl mit mir als auch mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, aber natürlich auch mit allem, was mich umgibt in der Biologie. Ich würde gerade dabei noch auf Tiere und Tierversuche hinweisen wollen, dass man sich bewusst macht, das sind andere Lebewesen. Das gerne auch erweitern auf, so wie du es schon gesagt hattest, mit dem Abreißen von Gräsern, dass man auch im Hinterkopf haben muss, inwiefern ist das denn eine geschützte Art oder ist das denn eine geschützte Pflanze? Kann dabei natürlich wunderbar die Fähigkeiten zu Kollaborationen fördern und alle Beteiligten, gerade auch wenn ich verschiedene Experimente nehme, die ein und dasselbe Phänomen vielleicht auf verschiedene Art und Weisen beleuchten, all dem Ganzen voran nutze ich als Motivator oder als Leitstern für die Auswahl der Experimente die Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler und das als übergeordneten Kontext vielleicht, aus dem man schöpfen kann. Würdest du sagen, ich habe 5 Stichpunkte einigermaßen gut zusammengefasst oder habe ich auch da etwas unterschlagen, was es vielleicht zu wissen gilt?
Ja, du hattest ja die Sicherheit angesprochen und als Biologielehrerin und Lehrer denkt man natürlich immer auch in erster Linie an den Umgang mit Tieren und Pflanzen, klar. Aber ich bin eigentlich ja auch gefordert, auch chemische Substanzen zum Beispiel einzusetzen, wenn ich mal einen chemischen Versuch mache. Oder ich brauche vielleicht auch mal elektrischen Strom. Und dann muss ich auch da mich schlau machen. Und da wollte ich noch darauf hinweisen, dass es da von der Ministerkonferenz Richtlinien für die Sicherheit im Unterricht gibt, die unbedingt zu beachten sind. Und wenn ich solche Experimente mache mit Stoffen, die einer Gefährdungsbeurteilung bedürfen, dann muss ich ein entsprechendes Formular vorher ausfüllen und muss das auch in der Akte sichern. Das muss man nur einmal machen, muss man nicht bei jedem Versuch machen, den ich wiederholt mache, sondern einmal für einen Versuch und das einmal unterschrieben haben, gesammelt haben. Aber das ist eine wichtige Geschichte. Hinweis möchte ich auch noch geben auf die Software von DGIS. Das ist die Deutsche Gefahrenstoffinformations- oder das Deutsche Gefahrenstoffinformationssystem Schule. Das gibt es als CD und auch online zum Runterladen. Das ist eine wichtige Geschichte. Wenn ich die auf meinem Computer habe, dann kann ich natürlich diese Sicherheitsformulare leichter ausfüllen, als wenn ich erstmal in der Schule nachschauen muss. Und das gleich zu integrieren, auch mal bei meiner Vorbereitung, wenn ich eine Anleitung für einen Versuch schreibe, gleich das Formular auch mit berücksichtigen, kann ich abspeichern, macht es leichter.
Und nach all dem Ganzen, was würdest du meinen, wäre ein konkreter Hinweis, den du den Lehrerinnen und Lehrern geben könntest, den sie vielleicht ganz pragmatisch in ihrem Alltag umsetzen können, irgendwas, Trick, ein Kniff oder ein Hinweis, den es zu beachten gilt, der ihr Leben leichter macht in diesem großen Themenfeld?
Das ist meistens das Schwierigste, so eine einfach klingende Frage zu beantworten. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man Unterricht plant, in dem auch experimentiert werden soll oder in dem Versuche durchgeführt werden sollen, dass man sich zunächst mal selber die Frage stellt, was fasziniert mich eigentlich an diesem Thema? Denn wenn ich von einem Thema begeistert bin, dann kann ich es auch leichter rüberbringen. Die nächste Frage muss dann aber auch sofort lauten, und wie stelle ich mir das vor, wie ist das bei den Schülerinnen und Schülern? Was könnte sie denn begeistern und was könnte für sie faszinierend sein? Das kann anders sein als bei mir, weil ihre Lebenswelt ein bisschen anders ist. Dann habe ich Anknüpfungspunkte und kann mir überlegen, so, wie könnte denn ein Kontext sein, der für Schülerinnen und Schüler so spannend ist, dass sie Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie eigene Fragen entwickeln können, aus denen dann weitere Aufträge oder dem dann weitere Aufträge folgen können, die ich ihnen gebe, entweder um Versuche durchzuführen mit Anleitung oder aber auch, indem ich sie ermutige, selber Experimente zu planen und durchzuführen.
Wunderbar. Dann ganz, ganz lieben Dank für geballte Informationen und Wissen aus 40 Jahren Praxis und ein herzliches Dankeschön von mir und vom Verlag für deine Zeit heute. Dankeschön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, daran mitwirken zu können und bin gespannt, ob es Reaktionen gibt.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.